Ich beginne mit einem Gebet. Deine Güte ist überall wirksam, guter Vater, auf der Erde wie im Himmel. In gesunden Tagen, die uns leicht dich vergessen lassen, und in der Krankheit, die uns zu dir zurückführt. In den zahllosen Freuden, die unser Dasein erhellen, aber auch in schweren Kreuzen und in großem Glück. Deine Güte ist überall, in den Ereignissen unseres Lebens und in unserem Herzen, das dem Deinen nachgebildet ist. Wir bitten dich, guter Vater, gib uns unser tägliches Brot, damit wir dich verherrlichen können. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Radio Horeb-Familie und Hörerinnen und Hörer an den Rundfunkgeräten, herzlich willkommen bei unserer Radio-Exerzitienwoche. Wir machen uns Gedanken und lassen uns inspirieren von den Worten Jesu, wie er uns beten gelehrt hat, das Vater unser, dass wir Vater sagen dürfen. Und wir wissen ja, wie Jesus seinen Vater nicht nur dargestellt, sondern auch kommentiert hat, wenn er zum Beispiel sagt, würde ein Vater seinem Kind, das ihn um ein Stück Brot bittet, einen Stein geben? Ja, und das ist die Bitte, die vierte Bitte im Vater unser, die wir heute betrachten werden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Jetzt denken wir vielleicht, Gott sei Dank, jetzt sind wir endlich mal da angekommen, wo wir schon immer hin wollten. Die anderen Bitten sind mir viel zu theoretisch, dass jetzt der Name Gottes geheiligt wird und dass sein Name verherrlicht und sein Reich kommen möge und sein Wille geschehe, was ohnehin eine schwierige Sache ist. Aber wenn es ums Essen und Trinken geht, da bin ich dabei. Also gib uns unser tägliches Brot. Jetzt kommen wir endlich zur Sache. Das klingt mir so ähnlich, wie ich das einmal beim Sozialdienst katholischer Frauen in einer Stadt erlebt habe, wo ich mal tätig war und ich der geistliche Beirat dieser wohltätigen Gemeinschaft war. Und ich sollte da also eine Sitzung beginnen mit einem Schriftwort und einer kleinen Betrachtung. Das habe ich dann also auch getan und mit einem Gebet abgeschlossen, woraufhin dann die Vorsitzende sagte, so, und jetzt zu den Realitäten. Da dachte ich, na ja, wenn man mit Gott redet oder über Gott redet, hat das mit Realität scheinbar gar nichts zu tun. Aber wenn es ums tägliche Brot geht, jetzt sind wir endlich bei der Sache. Und das ist genau das, wo Jesus einhakt und uns von den sichtbaren Dingen zu den unsichtbaren hinführen möchte. Sie müssen einmal das 6. Kapitel bei Johannes lesen, da ist alles erklärt. Das beginnt so harmlos mit einem schönen Wunder, wo Jesus genau diese Bitte erfüllt, und zwar materiell. Die Leute haben bei ihm tagelang ausgehalten, der Magen knurrt, die Leute haben Hunger, und Jesus nimmt 5 Brote und 2 Fische und macht daraus ein großes Wunder und alle werden satt und 12 Körbe, heißt es bei einem Evangelisten, bleiben sogar noch übrig. Das lässt man sich gefallen. Am nächsten Tag trifft Jesus dieselbe Gruppe von Menschen, die ihm nachgefolgt ist, weil es doch ein angenehmes Erlebnis war, so gespeist zu werden. Er lebt dieselbe Truppe in Kapernaum und hat sie da wieder vor sich mit den hungrigen Augen, schauen sie ihn an. Und dann fängt er an, ihnen zu deuten, was das wahre Brot ist, das der Mensch braucht. Er fängt also an, ihnen ihre Sehnsüchte zu deuten. Und ich meine, das ist ein Weg der Evangelisation, den die Kirche unbedingt gehen muss bei den Menschen, die keine Ahnung mehr haben von göttlichen Dingen, aber in ihrem Herzen eine tiefe, tiefe Sehnsucht haben. Sehnsucht nach Glück, Sehnsucht nach erfülltem Leben, Sehnsucht nach Selbstverwirklichung, Sehnsucht nach Sinn oder wie Sie es auch ausdrücken möchten. Da kann man anknüpfen, da kann man sagen, das ist der Hunger. Und diesen Hunger kann nichts und niemand stillen außer ihm. Der heilige Augustinus hat das ja in ein Gebet zusammengefasst zu Beginn seiner Confessionis, wo er sagt, unruhig ist unser Herz, bis es seine Ruhe findet in dir, mein Gott. Und diese Sehnsüchte hat Jesus also gedeutet in Kapernaum, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es für das Leben der Welt. Das hat die Zuhörer zuerst stutzig gemacht, dann zornig gemacht. Manche mögen vielleicht gedacht haben, so kann man sich auch aus der Affäre ziehen. Wahrscheinlich ist ihm die Wunderkraft ausgegangen. Jetzt muss er es auf die geistige Ebene verschieben. Dabei wollte Jesus wirklich den Menschen nichts anderes deuten als das, wonach der Hunger, die Sehnsucht des Menschen geht, worin er die wahre Erfüllung seines Lebens findet. In Gott. Anders geht es nicht. Deswegen steht ja auch das Leben Jesu unter dem Motto des Brotes. Von der Geburt bis zum Tod. Geboren im Haus des Brotes. Bethlehem heißt der Haus des Brotes. Als wenn er das Brot des Lebens schon von Geburt an sein wollte. Und in einer Krippendarstellung, die ich in Fulda gesehen habe im Dommuseum, wird es wirklich auch so gezeigt, die Krippe, ein Brotkorb, und darin liegt gewickelt das Kind wie ein Laib Brot. So als wollte das Kind sagen, schon in Bethlehem, nehmet hin und esset. Das bin ich für euch. Und am Ende seines Lebens, im Abendmahlsaal, wo er das Brot nimmt und es segnet und bricht und Dank sagt und dann austeilt und sagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Da kommen wir auf eine Ebene, die Jünger zunächst einmal gar nicht verstanden haben. Ich erinnere mich an einen Brief, den Johannes Paul II. Einmal am Gründonnerstag, an einem Gründonnerstag den Priestern geschrieben hat und darin die Frage stellt, ob die Jünger im Abendmahlsaal begriffen haben, was das bedeutet, wenn Jesus sagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird und mein Blut, das für euch vergossen wird. Der Papst kommt zu dem Ergebnis, verstanden haben sie es nicht. Aber sie haben es geglaubt. Sie haben es einfach angenommen. Denn Jesus war für sie inzwischen so glaubwürdig geworden. Sie wussten, was aus seinem Munde kam, das war nicht irgendwelches theoretisches, auch kein theologisches Blabla. Das war nicht kirchisch, das war Realität. Wirklich Realität. Das war wahr. Dem Herrn konnte man absolut vertrauen. Deswegen hat ja Petrus einmal gesagt, gerade nach dieser Brotrede, wo Jesus die Jünger vor die Entscheidung stellte, wollt auch ihr gehen, als alle ihm den Rücken zugekehrt haben. Scheinbar war der Spaß zu Ende, die Wunderkraft erloschen, er hatte nichts mehr zu geben, also gehen wir heim. Außerdem ist seine Rede so anstößig, Fleisch essen, Blut trinken, das konnten sie nicht ertragen. Und dann hat Jesus sie vor die Alternative gestellt. Wollt auch ihr gehen? Und dann hat Petrus den Sprung ins Vertrauen gewagt. Wohin sollen wir gehen, Herr? Du allein hast Worte ewigen Lebens. Das ist es. Dem konnten sie vertrauen. Begriffen haben sie es nicht, aber sie haben ihm vertraut. Wer von uns begreift die Eucharistie? Aber wir dürfen ihr vertrauen, dass Jesus auch auf diese Weise seine Verheißung wahrmacht, unter uns zu bleiben bis zum Ende der Welt. Also wie gesagt, zunächst einmal klingt diese Bitte sehr materiell und für uns wohltuend, aber mit der Zeit merken wir, dass sie sehr tief und hintergründig ist. Tägliches Brot, das ist ja ein Begriff, den wir auch kennen, so aus der Umgangssprache. Damit meinen wir nicht nur das Brot, das der Bäcker uns anbietet, sondern was wir zum Leben brauchen. Wir reden also vom Brotgeber, von dem, der uns also den Lebensunterhalt sichert, weil wir bei ihm arbeiten oder so. Also das Brot steht für das Leben. Das ist uns ein Stück deutlich geworden. Tägliches Brot. Ich habe einmal in einem Bäckerladen diesen blasphemischen Werbespruch gelesen. Unser tägliches Brot geb ich euch heute, schrieb der Bäcker da auf ein Plakat. Es fand ich sehr blasphemisch. Dieses tägliche Brot, das griechische Wort dafür heißt Epiousios und wird mit täglich übersetzt und kommt nur im Neuen Testament im Vaterunser vor. Sowohl bei Lukas wie auch bei Matthäus. Epiousios kann man übersetzen wie zum Dasein nötig oder für den kommenden Tag. Also die Exegeten sind sich da nicht so ganz einig. Aber was sicherlich im Hintergrund gerade bei denen war, die sich mit der historischen Geschichte des Volkes Israel auskannten, war der Zug des Volkes Israel durch die Wüste, die Speisung der Väter durch das Manna, die Manna-Erfahrung. Und bei der Manna-Erfahrung war es ja so, dass der Herr verboten hat, sich Vorräte anzulegen. Man durfte nur für den jeweiligen Tag, durfte man die Ration sammeln, die Gott ihnen bereitgehalten hat. Er wollte das Volk im Vertrauen auch prüfen und stärken. Deswegen sagt Jesus an einer anderen Stelle bei Matthäus, sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Aber jeder Tag hat auch die Fürsorge des Vaters, des himmlischen Vaters. Beides. Der Hunger wird gestillt. Der Hunger wird gestillt. Gott lässt uns nicht einfach hungrig sein. Aber er möchte, dass wir nach der richtigen Richtung uns ausrichten. Dass wir also Hunger haben nach dem, was wirklich uns zum Leben dient. Was diese Bitte, diese Brotbitte im Vaterunser letztlich bedeutet, könnte man vielleicht ein bisschen erklären an einer Umformung des Vaterunsers. Wenn man zum Beispiel es so formulieren würde: Vater, du bist der Hausherr. Das Haus soll allein deinen Namen tragen. Du sollst über dieses Haus die volle Verfügungsberechtigung haben. Dein Bauplan allein soll gelten. Deshalb, wenn du uns beauftragt hast, an deinem Hause mitzubauen, gib mir alles, was ich an Materialien und körperlicher Kraft brauche, damit ich dieses Haus zu Ende bauen kann. Und verzeih mir, dass ich so oft gepfuscht habe und meine eigenen Pläne verwirklichen wollte. Bewahre mich davor, dass ich falle vom Gerüst aus dem Fenster oder vom Dach, und bewahre mich vor dem bösen Feind, der das Haus zerstören und am Schluss anzünden möchte, damit dein wunderbares Werk etwa missrate. Wenn man das in diesem Bild einmal sieht vom Hausbau, dann versteht man, die Bitte um das tägliche Brot, um die Materialien, dienen nicht mir selber, sondern dem Ganzen. Und so ist auch diese Brotbitte im Vaterunser in diesem Zusammenhang zu sehen, dass der Name Gottes verherrlicht wird, dass sein Reich kommen kann, dass ich die Kraft dazu finde, dabei mitwirken zu dürfen nach dem Plan, den er für mich vorgesehen hat. Dazu braucht es das tägliche Brot. Also es geht nicht nur um Materialien, um Materielles. Wenn ich um das tägliche Brot bitte, dann eben nur, damit das geschehen kann, was in den drei ersten Bitten schon von Gott erbeten worden ist, damit das verwirklicht werden kann. Deshalb bitte ich um das tägliche Brot, damit die Verherrlichung Gottes, das Kommen seines Reiches und die Erfüllung seines Willens geschehen kann. Und deshalb, weil ich von dir die Ehre zugeteilt bekam, an deinem Reich mitzubauen, gib mir die Kraft, die Gesundheit, die Fähigkeiten und auch diese seelischen Eigenschaften, die es braucht, um daran mitzuwirken. Also es ist keine egozentrische Bitte, sondern sie betrifft das Reich Gottes, in dem ich eine bestimmte Aufgabe und Funktion haben darf. Das ist ungefähr nach dem Bild des Leibes mit den verschiedenen Gliedmaßen. Jedes Gliedmaß hat seine Aufgabe, seinen Ort und braucht eben auch die Zufuhr von Kraft, um seine Dienste tun zu können. Wenn die Bitte egoistisch wäre, dann würde Jakobus ja recht haben, wenn er sagt, ihr bittet, aber ihr empfangt nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in eurer Leidenschaft zu verschwenden. Diese egozentrischen, egoistischen Bitten kennen wir allzu gut. Und wenn unser Beten nur aus Bitten besteht, im Sinne von Erfüllung meiner Wünsche, dann werde ich immer wieder Enttäuschung an Gott erfahren. Aber diese Enttäuschungen sind wichtig, um dann am Schluss kapitulieren zu können und zu sagen, Vater, dein Wille geschehe. Denn Gott ist nicht der Erfüllungsgehilfe unserer Wünsche. Ich habe das manchmal bei Kranken zum Beispiel getan, dass wenn sie mich gebeten haben, Herr Pfarrer, helfen Sie doch beten, dass ich wieder gesund werde. Das ist eine verständliche Bitte. Dann habe ich bei manchen Kranken, denen man das zumuten konnte, gefragt, warum möchten Sie gesund werden? Was wollen Sie mit Ihrer Gesundheit denn anfangen? Da wird man doch sehr stutzig, wenn man sowas hört. Wenn der mir geantwortet hätte, na ja, wissen Sie, Herr Pfarrer, ich fahre so gerne in Urlaub und ich habe mir da eine Kreuzfahrt gebucht und die möchte ich doch unbedingt noch erleben und so. Das ist sehr schlicht gestrickt, möchte ich sagen, sehr einfach und sehr egozentrisch. Wenn einer sagen würde, ich habe noch Familie, die brauchen mich doch so sehr, das klingt schon besser. Oder ich möchte meine Kraft wirklich einsetzen für etwas Gutes und ich habe eingesehen, dass ich in der Vergangenheit vieles versäumt habe, was nachzuholen ist, würde ich auch einsehen. Denken Sie an Mother Angelica von den USA, der Begründerin von EWTN, dieser riesigen Fernsehstation, der größte katholische Fernsehsender der Welt. Diese Mother Angelica war eine einfache Ordensfrau, lebte in den Nordstaaten von Nordamerika, irgendwo da bei Chicago, in einem Kloster. Wurde als junge Schwester schwerst krank, sterbenskrank. Machte ein Gelübde, Herr, mach mich gesund. Und wenn du mich gesund machst, dann will ich meine ganze Kraft in die Evangelisation stecken, besonders in den Südstaaten, wo ein Tohuwabohu von Sekten und Freikirchen ist und ein Antikatholizismus, da möchte ich für dich wirken. Der Herr hat sie gesund gemacht. Sie ging in die Südstaaten. Sie hat dort in Alabama angefangen mit einer Autogarage, hat dort zunächst einmal einen Schriftenversand gemacht mit christlicher Literatur. Dann kam ein Rundfunksender hinzu. Dann kam das Fernsehen dazu. Eternal Word Television Network, EWTN, in aller Welt heute zu hören und zu sehen. Das riesige Unternehmen, das heute pro Tag $400,000 braucht, um zu leben, an Spenden. Es ist unglaublich. Nur weil diese Frau das Gelübde machte, lieber Gott, mach mich gesund, damit ich meine Kraft in deinen Dienst stellen kann. Wenn Sie lesen, wie der heilige Martin von Tours gestorben ist, und die standen alle weinend um sein Krankenlager herum und merkten, er war am Sterben. Bleib doch noch bei uns, Vater, wir brauchen dich noch. Und dann hat Martin von Tours gebetet, lieber Gott, wenn du willst, dass ich noch für dich wirken soll, dann lass mich wieder gesund werden. Aber eigentlich möchte ich endlich heimkehren zu dir. Der liebe Gott hat ihn dann zu sich genommen. Und der heilige Martin hat auf seine Weise weitergewirkt bis auf den heutigen Tag. Also Sie merken, diese Bitte um das tägliche Brot ist gar nicht so einfach. Sie nimmt uns in die Verantwortung, nicht für uns zu leben, sondern unsere Leibes- und seelische Kraft für den Dienst des Reiches Gottes zur Verfügung zu stellen und nicht die Kraft zu verschwenden und seinen Trieben nachgehen zu können. Dafür haben wir nicht die Gesundheit bekommen. Ich erinnere mich an Patienten, wo die Ärzte also verzweifelt sind, die eine Operation hatten. Ein Mann, der ein starker Raucher war, hat eine Operation gehabt. Und da musste ihm ein Kehlkopfschnitt gemacht werden. Er konnte also nicht mehr normal durch die Nase atmen. Und als der Arzt zur Visite eines Tages kam, sieht er, wie in diesem Kehlkopfschnitt eine brennende Zigarette steckte, weil der Mann seiner Sucht auf seine Sucht nicht verzichten konnte. Ist doch furchtbar. Sie können sich vorstellen, wie wütend der Arzt wurde. Ich kann mir vorstellen, dass der liebe Gott sich auch nicht freut, wenn wir in dieser Weise ihn bitten, dass er uns die Gesundheit schenke. Also da gilt wirklich das, was Jakobus sagt, ihr bittet, aber ihr empfangt nicht, weil ihr in böser Absicht bittet. Es geht also nicht um diese Selbstverwirklichung, wie manche Menschen das im egoistischen Sinne verstehen, sondern es geht um die Erfüllung der ersten drei Bitten des Vaterunsers, damit wir alles, was wir irdisch tun, unter dem Blick des Reiches Gottes, der Verherrlichung des Namens Gottes und der Erfüllung seines Willens sehen. Früher hat man uns immer gesagt, wenn wir etwas tun, etwas Materielles verrichten, oder Geld verdienen, oder beruflich tätig sind, oder eine Familie haben und Kinder erziehen, oder Freizeit haben und uns an der Welt erfreuen, sollen wir alles sub specie eternitatis, wurde immer gesagt, im Blick auf die Ewigkeit. Genau das, es geht um diese ersten drei Bitten, dass die erfüllt werden können. Sub specie eternitatis, oder die Römer hatten das etwas humanistischer ausgedrückt, wenn sie sagen, quidvid agis prudenta agas et respice finem. Was immer du tust, fang es klug an und denk an das Ziel. Nicht falsch, das Ziel kennen wir. Das ist das, was in den ersten drei Bitten zum Ausdruck gebracht ist. Deswegen dieses berühmte, wunderschöne Gebet, das ich so gerne an Samstagen in den Laudes bete, gib mir die Weisheit, die an deiner Seite thront, und verstoß mich nicht aus der Schar deiner Kinder. Ich bin ja dein Knecht, der Sohn deiner Magd, ein schwacher Mensch, dessen Leben nur kurz ist, und gering ist meine Einsicht in Recht und Gesetz. Mit dir, Gott, ist die Weisheit, die deine Werke kennt und die zugegen war, als du die Welt erschufst. Sie weiß, was dir gefällt und was recht ist nach deinen Geboten. Sende sie vom heiligen Himmel und schick sie vom Thron deiner Herrlichkeit, damit sie bei mir sei und alle Mühe mit mir teile und damit ich erkenne, was dir gefällt. Das ist das Gebet von Salomo um Weisheit. Wunderschön. Ich bitte um die Weisheit, aus der die Welt geschaffen wurde, die dazu diente, dass der Herr genau wusste, wozu er jeden einzelnen Menschen im Plan hatte, dass ich diese Weisheit habe, denn ich kann in meinem kurzen Leben, in meinem schwachen Menschsein, nicht diese Fülle erfassen, die ich bräuchte, um deinen Plan zu durchdringen. Deswegen gib mir diese Weisheit, damit sie alle Mühe mit mir teile und ich erkenne, was dir gefällt. Das ist das Gebet, was mit der Brotbitte Hand in Hand gehen muss. Diese Brotbitte setzt also voraus, so etwas wie den Hunger und auch den Durst. Nicht gemeint ist die Lebensgier und Genusssucht des Menschen, sondern das, was meine Existenz erhält. Deswegen muss ich mich immer wieder einmal fragen, wonach hungert mich? Der Hunger hat nämlich auch, wenn er in richtiger Weise in mir da ist, als Sehnsucht nach Gott, hat eine Verheißung. Selig, die Hunger und Durst haben nach der Gerechtigkeit. Und Sie wissen vielleicht, Gerechtigkeit ist nicht im juristischen Sinne zu verstehen. Wenn der heilige Josef als ein Mann genannt wird, der gerecht war, dann heißt das, er war in voller Harmonie mit Gott. Er lebte nach seinen Geboten und lebte in der vollen Harmonie mit Gott. Das ist die Gerechtigkeit. Danach sollen wir hungern, danach sollen wir dürsten. Und dann sind wir selig gepriesen. Der Mensch leidet nämlich an dem Ungleichgewicht, also der Ungerechtigkeit, die durch die Sünde entstanden ist. Und wir haben das ja heute Morgen gehört, in diese andere Waagschale, die zu hoch geraten ist, sodass das Ungleichgewicht durch die Sünde, also wie gesagt, entstand, in diese andere Waagschale ist Christus hineingesprungen. Und er hat wieder die Ausgeglichenheit hergestellt, die wahre Gerechtigkeit uns wieder geschenkt. Also wie gesagt, wir müssen uns fragen, wonach hungere ich? Was erbitte ich von Gott? Weiß ich überhaupt, was ich von Gott erbitte? Das sind ja diese beiden Jünger mit ihrer Mutter. Die Mutter war wahrscheinlich sogar die treibende Kraft zu Jesus gekommen. Und die Mutter hat dann für ihre beiden Söhnchen Fürbitte bei Jesus eingelegt. Bevor die anderen da irgendwelche Posten vielleicht zugeteilt bekamen. Herr, sorg dafür, dass wenn du in deinem Reich dann antrittst, dass der eine zur Rechten, der andere zur Linken von dir seinen Platz bekommt. Jesus hat gefragt, wisst ihr eigentlich, um was ihr bittet? Die haben das ja gar nicht verstanden. Und dann hat er sie gefragt, und das finde ich so schön, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Die Jünger wussten ja gar nicht, was das für ein Kelch war. Die haben wahrscheinlich an die Hochzeit von Kana gedacht. Ja, natürlich, den Kelch können wir trinken. Und da sagt Jesus, und da sieht man diese Güte und Geduld des Meisters, ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinken werde. Aber die Plätze zur Rechten und zur Linken, das ist Sache des himmlischen Vaters. Sie wussten ja nicht, was das bedeutet. Aber interessant, dass Jesus auf deren Hochfahrenheit eingeht und sagt, ihr werdet den Kelch trinken. Die haben ihn getrunken, aber in einer ganz anderen Weise, als sie sich das vorgestellt hatten. Und zur Rechten und zur Linken, da waren sie auch erstaunt. Denn als Jesus gekreuzigt wurde, wir sprechen ja auch nicht nur vom Marterholz des Kreuzes, sondern auch vom Thron des Kreuzes. Wer war zur Rechten? Wer war zur Linken? Zwei Verbrecher. Das sind die Jünger wahrscheinlich sehr kleinlaut geworden. Diese Art von Beisitzertum hätten sie sich eigentlich nicht gewünscht. Und dass sie selbst einmal als Märtyrer sterben würden für Christus, konnten sie sich damals noch nicht vorstellen. Aber wozu ist die Liebe fähig? Und das Brot will die Liebe nähren, verstehen Sie? Das tägliche Brot will die Liebe nähren, damit wir fähig werden, genau das zu tun, was Jesus damit meint, den Kelch zu trinken. Sein Leben für ihn hinzugeben, egal auf welche Weise, ob blutig oder unblutig, aber einfach sein Leben ihm zu schenken. Ich habe den Eindruck, ich sagte schon, die Kirche hat heute die große Aufgabe, die Sehnsüchte der Menschen aufzuschlüsseln. Also wie gesagt, wenn Sie auf der Straße einen Menschen ansprechen und sagen, du brauchst Jesus, dann wird er Sie groß angucken, wird sagen, und du gehörst in die Klapsmühle. Aber wenn Sie so jemanden hingehen und sagen, du, ich sehe, du bist irgendwie nicht ganz glücklich. Du hast bestimmt Sehnsucht. Sehnsucht nach Glück. Wenn man jemanden auf so etwas anspricht, dann auf einmal erfährt man, dass man genau ins Schwarze getroffen hat. Denn welcher Mensch hat nicht Sehnsucht nach Glück, nach mehr, nach einem erfüllten Leben? Jeder von uns, selbst 80-Jährige, 90-Jährige, haben noch diese Sehnsucht. Und das eine ist doch klar, der Sehnsucht entspricht immer eine Erfüllung. Ich habe das einmal gelesen in den Aufzeichnungen des sterbenden Schauspielers. Ich weiß jetzt im Moment den Namen nicht, des jüdischen Schauspielers, der sterbend seine Aufzeichnungen gemacht hat. Dieses Büchlein im Arche Verlag erschienen, bringt seinen Weg vom Judentum zum Christentum ins Gespräch und ergibt sich Rechenschaft, warum er eigentlich Christ ist, warum er an Gott glaubt und so weiter. Und da schreibt er, was mich überzeugt hat von Gott ist, es wäre eine solche Ungerechtigkeit und Grausamkeit, wenn die vielen tiefen Sehnsüchte, die in einem Menschen sind, nicht Erfüllung finden würden. Und da so bin ich Gott begegnet, weil er der Einzige ist, der diesen Sehnsüchten entgegenkommt und den Hunger und den Durst der Menschen stillen kann. Deswegen müssen wir uns wirklich fragen, wie können wir heute die Menschen erreichen mit ihren Sehnsüchten? Was geht in den Seelen dieser Menschen vor? Welchen Hunger haben sie? Gerade die Jugend, die so hungrig ist, welches Brot reichen wir ihnen? Ist es nicht oft so, dass die Eltern ihnen statt Brot Steine reichen? Dass sie meinen, die Kinder haben genug, wenn sie materielle Güter haben, wenn sie alle ihre Wünsche erfüllt bekommen, die sie artikulieren? Ich erinnere mich an ein Bild, wo Eltern ein Kind an den Zug gebracht haben. Die Ferien waren zu Ende, der Junge sollte wieder ins Internat. Die hatten ihn quasi abgeschoben ins Internat. Und dann hat der Vater dem Jungen noch durch das offene Abteilfenster 100 D-Mark zugesteckt. Der Junge hat das Geld genommen und wieder rausgeworfen. Der wollte kein Geld haben, der wollte was ganz anderes haben. Die Liebe seiner Eltern. Was sucht die Jugend? Die Jugend hat Sehnsucht, der Mensch hat Sehnsucht. Der heilige Paulus spricht am Areopag von dem Altar für den unbekannten Gott. Und den müssen wir irgendwie artikulieren und den Menschen bewusst machen. Das ist in dir drin. Jeder Mensch hat das in sich. Es gibt keinen Mensch, der nicht religiös ist. Und es ist völlig falsch, wenn man sagt, es gibt Menschen, die sind religiös unmusikalisch. Das ist ein dummer Ausdruck, den ich in den letzten Jahrzehnten gehört habe. Religiös unmusikalisch. Jeder Mensch ist religiös musikalisch. Da bin ich ganz sicher. Weil jeder Mensch Sehnsüchte hat. Und diese Sehnsüchte weisen weit über den sichtbaren Horizont hinaus. Der Hunger ist natürlich die elementarste Sehnsucht. Und ein Mensch, der keinen Hunger mehr hat, im weitesten Sinne, der ist nicht gesund. Sie wissen ja, wie das ein Arzt macht, wenn er eine oberflächliche Diagnose stellt. Hat den Patienten vielleicht noch nie gesehen, kommt zum ersten Mal dahin und guckt und so. Und eine seiner ersten Fragen ist, haben Sie Appetit? Und wenn der Patient sagt, also mir ist alles zum Erbrechen, ich kann nichts essen, ich habe keinen Hunger, mir ist so übel und so, dann wird der Arzt sagen, dann bist du krank. Wer keinen Hunger hat und keinen Appetit, der ist krank. Wer keinen Hunger mehr hat nach Größerem, wer keinen Hunger hat nach Gott, keine Sehnsucht nach dem vollendeten Glück, mit dem stimmt etwas nicht. Das ist vielleicht schwer, diesen Menschen zu helfen. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei jedem Menschen irgendwo der Punkt ist, an dem man ihn treffen kann, wenn man es ihm bewusst machen könnte. Wie können wir die Echtheit des Hungers prüfen? Ich soll nicht beten, Gott, ich will etwas von dir, sondern wir sollen beten, Gott, ich will dich. Wie ein berühmter Rabbi einmal sagte, Herr im Gebet, Herr, ich will nicht deinen Himmel, ich will nicht deine Seligkeit, ich will nicht den ewigen Lohn, ich will nicht irgendein Glück, das mich am Schluss befriedigt, ich will nur dich. Das heißt, die Sehnsucht des Menschen hat letztlich Gott zum Ziel. So soll ich beten. Was ich bisher für Leben hielt, war vielleicht nur, wie ein österreichischer Philosoph einmal sagte, ein Lebensmittel. Der österreichische Philosoph sagte einmal, das Leben, das irdische Leben, meinte er, ist nur ein Lebensmittel, ein Mittel zum eigentlichen Leben. Und wir verwechseln beide miteinander. Und deswegen hat Jesus ja auch dieses Wortspiel aufgegriffen und hat gesagt, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Damit spricht er von den beiden Leben, dem irdischen, leiblichen, physischen Leben und dem ewigen, dem geistigen, dem Leben Gottes in mir, das unzerstörbar ist. Und deswegen ist das irdische Leben nur ein Lebensmittel. Wir haben es geschenkt bekommen, um das eigentliche Leben empfangen zu können. Schon hier, in diesem Leben. Und deswegen lehrt uns Jesus, um das tägliche Brot zu bitten, um das, was wir wirklich zum Leben brauchen, was wirklich den Hunger des Menschen stillt. Dazu gehört sicherlich auch das, was der Leib braucht, damit er seine Arbeit verrichten kann, damit er eben die Werke tun kann, die Gott für ihn vorgesehen hat. Aber dazu gehört eben vor allem das, was meiner Seele dient, damit sie wirklich das Leben hat, das Gott uns schenken möchte. Mit dem Essen hat es einmal angefangen, die Katastrophe, und mit dem Essen wird es einmal aufhören im Himmel. Die Katastrophe war, der Mensch hat sich tot gegessen im Paradies. Er hat das ihm nicht Zustehende, hat er sich angeeignet, und hat sich tot gegessen. Das war der Anfang des Konsumismus, möchte ich sagen. Und jetzt bietet uns Jesus an, dass wir es uns gesund essen sollen. Ich bin das wahre Brot des Lebens. An mir werdet ihr euch gesund essen. Und im himmlischen Hochzeitsmahl wird aller Hunger endlich seine Erfüllung gefunden haben. Mit dem Todessen hat es angefangen, mit dem Lebendigessen, mit dem Gesundessen hört es auf. Deshalb beginnt auch das öffentliche Leben Jesu mit der Versuchung in der Wüste, mit der Brotversuchung. Also gewissermaßen eine Wiederherstellung, also eine Rückkehr zu der Urversuchung im Paradies und endet mit dem Brot im Abendmahlsaal. Aber dass Jesus auch diese Versuchung kannte, seine Lebenslüste, seine Lebenssüchte, seine Lebenssehnsucht rein materiell und irdisch zu stillen, das wird bei der Versuchung in der Wüste offenbar. Jesus hat dieser Versuchung widerstanden, um uns Menschen zu zeigen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, wie er dem Teufel damals gesagt hat. Im 19. Jahrhundert lebte in Polen Bruder Albert, der als Pennerheilige bezeichnet werden kann und in Krakau die Obdachlosenstube betreute und den vielen Menschen, die keine Heimat hatten, ein Obdach gegeben hat, der das Leben dieser Menschen angenommen hat und wie ein Penner lebte, aber ein Mystiker war, der hat einmal gesagt, wir müssen gut werden wie Brot. Wie Brot, das sich verzehren lässt, dass die Menschen davon essen können, damit sie das Leben haben. Wir leben eben nicht für uns selber. Brot ist also kein Selbstzweck. Die Brotbitte, ich sagte schon, wird deswegen an den Herrn herangetragen, damit sein Reich kommen kann, sein Name verherrlicht werden kann und sein Wille geschehe. Es geht also sowohl um unseren Auftrag in der Welt und an der Welt, aber immer zugleich sub specie aeternitatis, im Blick auf die Ewigkeit. Deswegen sagt Jesus, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass der Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt. Dafür sind wir nicht gemacht, um hier uns Reichtümer anzuschaffen und unsere Triebe zu befriedigen. Und deswegen sagt er, betrachte doch die Vögel des Himmels, betrachte doch die Lilien des Feldes. Ihr braucht euch doch nicht ängstlich zu sorgen um das tägliche Brot. Suche zuerst das Reich Gottes. Ja, wenn wir das Reich Gottes als erstes haben, das andere wird uns alles dazugegeben werden. Jesus hat den Jüngern schon einmal diese Frage nach dem Sinn des Essens und Trinkens etwa so beantwortet: Ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Und dann hat er sogar in der Geschichte der Kirche Menschen exemplarisch berufen, etwas vorzuleben und symbolisch darzutun, wie zum Beispiel Bruder Klaus von Flüe, von dem berichtet wird, dass er 20 Jahre weder gegessen noch getrunken hat. Aber er hat seinen Beichtvätern anvertraut, dass er, wenn er nicht den Leib des Herrn in der Heiligen Messe empfangen konnte, er sich immer geistigerweise mit dem kommunizierenden Priester am Altar verbunden hat und dann eine solche Kraft verspürt hat, dass er davon leben konnte. Er wollte damit sagen, die geistige Kommunion kann mehr bewirken als eine oberflächliche materielle Kommunion. Und vor allem, er sollte als Person die Exemplifizierung des Wortes Jesu sein. Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Der Prophet Amos hat einmal, oder Gott hat durch den Propheten Amos einmal gesagt, seht, es kommen Tage, da schicke ich den Hunger ins Land, nicht den Hunger nach Brot, nicht Durst nach Wasser, sondern nach einem Wort des Herrn. Ja, wie Jeremia einmal sagte, kamen Worte von dir, so verschlang ich sie. Ein Wort Gottes kann uns sättigen, wenn wir es richtig in uns aufnehmen könnten. Deswegen sollen wir unsere Wünsche nicht kurzschlüssig befriedigen, sondern immer mit dem Blick auf die Ewigkeit. Der Vater weiß, was wir brauchen. Wir dürfen uns ihm anvertrauen. Und deswegen wollen wir jetzt in diesem Sinne die Betrachtung schließen, indem wir wieder gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.